Diese Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 1630. Der venezianische Doge Niccolò Contarini ist verzweifelt. Die Pest hat die Stadt heimgesucht. Er verspricht, wenn die Jungfrau Maria die Stadt vor der Seuche rettet, dann baut er ihr eine prächtige Kirche. Contarini stirbt ein Jahr später, wahrscheinlich selbst an der Pest. Doch im November 1631 verschwindet die Epidemie plötzlich wieder. Seitdem gedenkt die Stadt jedes Jahr den Pesttoten von 1630 und 31. Und auch Niccolò Contarinis Versprechen wird eingelöst. Die Kirche Santa Maria della Salute, also die Heilige Maria der Gesundheit, steht noch heute direkt am Canale Grande. Sie ist die Heimat der schwarzen Madonna, der die Venezianer immer am 21. November Kerzen entzünden und ihre Wünsche erzählen. Auch heute könnte Venedig die Hilfe der schwarzen Madonna gut gebrauchen. Denn es gibt eine neue Bedrohung, die noch effektiver als der schwarze Tod die Bevölkerung der Stadt verschwinden lässt. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Rescis Republik, der Venedig-Podcast. Wir legen ein ganz schönes Tempo vor und wir nehmen auf heute am Montag, den 20. November 2023. Und das ist ein besonderes Datum, denn morgen ist ein hoher venezianischer Feiertag. Frau Resci, welchen haben wir denn morgen?
Das ist also das Fest, das Salutefest. Da gedenkt man dem Ende der Pest, 1631, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und deswegen pilgern dann die Venezianer zur Salutekirche, um da eine Kerze anzuzünden. Also Salute ist eben halt auch Gesundheit im Übrigen. Und deswegen wünscht man sich dann also das Beste für die eigene Gesundheit und für die aller Lieben. Ja. Und es wird, also das habe ich jetzt immer noch heute Morgen auch nochmal von unserer Reinigungsfrau gehört, weil ich sie gefragt habe, ob sie morgen auf. Und das ist ein fakultativer Feiertag in Venedig. Also Wenn man will, kann man den Laden schließen und die haben morgen zu. Mhm. Und hat mir gesagt, ja, das auf jeden Fall. Denn das ist der einzige wahre venezianische Feiertag, den wir noch haben. Und da hat sie recht, weil eben halt die anderen sind im Grunde schon alle, fast alle vom Festland gekapert. Also wie zum Beispiel der Redentore. Und das ist wirklich nur ein ganz, ganz ursprüngliches, echtes venezianisches Fest, wo dann eben halt auch die ganzen Venezianer vom Festland kommen, weil sie eben da in Meolo und Dolo, wo sie wohnen, eben halt nicht so eine schwarze Madonna haben wie hier in der Salutekirche.
Und wer fährt morgen früh nach Hause, nach Deutschland, nach Köln? Ich.
Das ist natürlich wirklich verhängnisvoll und da würde ich mir den ein oder anderen Gedanken machen, jetzt auch für die Gesundheit.
Ja, das, ich drücke mir selbst da mal die Daumen. Ich fahre so viel in eigener Sache morgen, nämlich nach Köln zurück, weil übermorgen ich beim Deutschlandfunk mein erstes Feature aufnehmen darf. Da geht es auch um Gesundheit und zwar genauer um HIV und AIDS. Das läuft dann am 3.12. So viel zu den Produkthinweisen.
Ja, ganz PR noch, Eigen-PR noch untergebracht.
Genau, muss auch sein. Mein Name ist Christopher Weingart. Ich bin hier der Co-Host und ich mache das gemeinsam mit Petra Resci. Petra Resci, Journalistin, Autorin, hier schon in Venedig seit einer ganzen Weile. Für die Menschen, die uns nicht so gut kennen, ich bin hier seit September, also ich bin sozusagen der Frischling. Steigen wir gleich ein ins Thema. Heute geht es um Airbnb. Wir haben jetzt relativ viel über die Pest gesprochen. Ich habe einen Artikel gefunden von Ihnen in der Taz. Ich glaube, der ist jetzt 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt. Der ist ein paar Jahre alt, ein Kommentar. Und da schreiben Sie, Airbnb war effektiver als die Pest. Inwiefern denn das?
Naja, um die Venezianer zu vertreiben, zu eliminieren. Ne? Also, denn also die Pest hat ja viele Venezianer entweder umgebracht oder eben aus der Stadt vertrieben. Und Airbnb hat eben dann der Stadt das Genick gebrochen praktisch, weil es eben halt kaum noch bezahlbare Wohnungen gibt, seitdem dieses Airbnb-Modell existiert.
Ja. Und die Wohnungen über Airbnb, die sind auch nicht direkt bezahlbar. Da gehen wir gleich nochmal kurz auf die Statistiken ein. Eine andere Statistik vielleicht vorneweg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben in Venedig selbst, also hier im Wasser, ungefähr 175.000 Menschen gelebt. Jetzt sind es noch knapp 50.000 und wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, von denen kann man auch eigentlich nicht alle zählen. Was es aber gibt, sind über 8.000 Airbnb-Wohnungen allein in Venedig. Was ist denn Airbnb? Was ist der Gedanke dahinter? Vielleicht in 2 Sätzen.
Ich würde ganz kurz noch sagen, es gibt inzwischen mehr Touristenbetten in Venedig als Venezianer. Das ist ganz wichtig. Also jetzt egal, ob Airbnb-Betten oder Hotelbetten. Es gibt mehr Touristenbetten als Venezianer. Das ist natürlich besonders tragisch. Und die Hotels alleine eben wären jetzt nicht der Grund, weshalb es keine Venezianer mehr hier gibt, sondern eben halt Airbnb, weil wir keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden. Denn dieses Verdienstmodell, die eigene Wohnung zu vermieten, um dann damit im Übrigen auch steuerbegünstigt Geld einzunehmen, hat sich eben dann halt sehr gut durchgesetzt in Venedig aus dem einfachen Grunde, weil ja hier viele, also in Italien, das muss man auch dazu wissen, ist die Eigentumswohnung sozusagen sehr, sehr weit verbreitet. Die wenigsten, wenn Italiener, leben zur Miete. Das heißt also, sie haben spätestens von ihren Eltern eine Wohnung geerbt oder vielleicht von ihren Großeltern, leben aber selbst nicht mehr hier. Oder zumindest irgendwie offiziell leben sie hier noch und sie leben aber de facto auf dem Festland und vermieten eben halt die Wohnung als Airbnb. Und früher war es dann eben halt so, wie bei allem, bei dem ganzen, in Köln würde man sagen, bei dem ganzen Driss, der aus sozusagen aus Silicon Valley kommt, wurde das natürlich verbrämt mit diesem schönen Wort to share. Mhm. Und man sollte dann sich also sozusagen die Wohnung teilen. De facto ist es aber so, dass es hier Gastgeber gibt, die sogenannten Hosts bei Airbnb, denen hunderte Wohnungen gehören, aber sie stellen nur 5% der Vermieter dar, machen aber 30% des Umsatzes. Das heißt, dass da Leute gibt, die sich hunderte von Wohnungen gekauft haben, die sie natürlich selbst überhaupt nicht bewohnen, ja. Und das ist eben das größte Problem. Das heißt, die Vermieter dieser Wohnung, die sogenannten Hosts, leben überhaupt nicht in den Wohnungen. Das heißt also, die ganze Idee, mit dem das verkauft wird, Airbnb, wir leben zusammen mit dem Venezianer in seiner Wohnung und tragen dazu bei, dass dieser arme Venezianer über die Runden kommt, das gibt es überhaupt gar nicht in Venedig, sondern das ist ein ganz knallhartes Modell, wirtschaftliches Modell. Im Übrigen ist es ja nun ein weltumspannender Konzern inzwischen, ja. Airbnb.
Ja, diese Idee, dass man ein Zimmer frei hat, weil der Sohn, die Tochter ausgezogen ist oder was weiß ich warum und man das vermietet, das gibt es so kaum noch. Also knapp 80% der Wohnungen hier in Venedig, die bei Airbnb angeboten werden, sind ganze Wohnungen. Ne? Also nicht hier das eine kleine Zimmer, sondern gleich der ganze Komplex. Und das greift um sich, kann man sagen. Ich habe, als ich hier vorhin mit dem Aufzug hochgefahren bin, einen Zettel gefunden. Und direkt im ersten Satz fiel das Wort Airbnb, weil scheinbar die Leute nicht in der Lage sind, ihren Müll rauszubringen. Oder was ist da das Problem?
Ja, wir leben ja hier in diesem Palazzo, wo wir jetzt eine Etage bewohnen, der Rest eben so verhackstückt wurde in Ferienwohnungen. Und wir haben das dann beobachten können, also über Jahrzehnte haben wir fast alleine hier in dem Palazzo gewohnt. Die anderen waren dann diese Ferienwohnungen, aber dann verliert der Mensch in der Regel recht schnell das Interesse daran, diese Ferienwohnungen zu benutzen.
Also, dass man selbst in den Urlaub
reinfährt. Dass man selbst dahin fährt und dann zu der Zeit, damals gab es noch gar nicht dieses Airbnb-Modell, aber seitdem das Airbnb-Modell dann aufgetaucht ist, sind dann diverse Wohnungen hier in dem Haus als Airbnb, werden die als Airbnb vermietet. Aber der Airbnb-Benutzer ist aber nicht sozusagen kundig mit den Gegebenheiten Venedigs. Also dazu gehört im Übrigen auch also den Müll, wie man den Müll zu trennen hat, beziehungsweise dass man den früher, wir hatten also bis vor kurzem im Übrigen gar keine Mülltonnen in Venedig, sondern da wurde eben halt nur der Müll morgens, dann klingelte dann der Müllmann und man hat dann diese Tüte dann irgendwie vor die Tür gestellt, ja. Weil man darauf achten muss, weil sonst kommen die Möwen, man kann das nicht in der Nacht hinhängen, weil dann die Ratten kommen und so weiter und so fort. Und dieses alles wissen Airbnb-Benutzer nicht. Und mich regt das dann immer auf, weil wir letztendlich irgendwie hier bei uns in dem Palazzo, in dem wir leben, nichts anderes als Hotelportiers sind. Ja,
ja, und das rechnet sich für die Leute, die als Hosts auftreten. Venedig ist mit Abstand die teuerste Stadt, wenn es um Airbnb-Übernachtungen geht. Sie haben ein bisschen neuere Zahlen als ich gefunden. Da sind es 295 Euro. Ich habe Zahlen von 2021 gefunden. Da sind es 269 Euro. Wir nehmen jetzt mal die 269, denn da war auch der Vergleich dabei. Denn die zweiteuerste Stadt in Italien, das ist Florenz, ist auch nicht direkt dafür bekannt, ein günstiges Pflaster zu sein, kostet 190 Euro pro Nacht. Also knapp 300 Euro pro Übernachtung pro Nacht. Das ist für mich als Student natürlich auch nicht so super, denn die Leute, die früher vielleicht ihre Wohnung an Studis vermietet hätten, die tun das jetzt nicht mehr. Denn man kann tausende Euro damit verdienen, wenn man die Touris hier reinholt. Welche Folgen hat das denn ganz konkret für die Stadt, für Venedig?
Erstmal ist die Stadt dadurch ausgestorben. Das heißt also auch in bestimmten Monaten, also wo jetzt ein bisschen weniger los ist, dann merkt man das auch, wenn man durch Dorso Duro beispielsweise geht, das ist total menschenleer. Man sieht auch keinen mehr. Aber ich habe das also auch auf eine andere Weise noch bemerkt. In Venedig gab es immer viele Einzelhandelsgeschäfte. Also man kaufte sein Fleisch beim Fleischer, Brot beim Bäcker, Käse beim Käsehändler und so weiter. Aber der gemeine Airbnb-Benutzer war darauf nicht vorbereitet und der ist nämlich an seinen Supermarkt gewöhnt. Uns wurde über Jahrzehnte immer gesagt, nein, Supermärkte würden sich nicht lohnen in Venedig, das ginge nicht und wäre viel zu kompliziert, auch von der Logistik her. Jetzt, seitdem das Airbnb-Modell sich so durchgesetzt hat, sprießen aus jeder Mauerritze irgendwie Supermärkte. Und die also ganz konkret auf das Bedürfnis auch der Airbnb-Benutzer ausgerichtet sind. Das heißt also mit Monoportionen, die man nur in die Mikrowelle stellen kann und so weiter. Das hat wiederum dann auch noch Auswirkungen auf Venedig. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Venedig, was es ja nun de facto ist und das schon seit Jahrhunderten eine Stadt, die auch vom Tourismus eben halt lebt, dann kann man aber auch sehen, dass es dann noch obendrein auch noch kontraproduktiv ist für die Restaurants hier, weil diese Leute eben halt eben nicht in den Restaurants essen, sondern sich eben halt die Monoportion aus dem Supermarkt holen.
Ja, oder schnell zum Imbiss gehen, wenn überhaupt.
Und dann eben halt dadurch, dass eben halt immer weniger Leute hier leben, demzufolge, also wenn man jetzt irgendwie bedenkt, diese Wohnungen hier bei uns in dem Palazzo würden jetzt von normalen Familien bewohnt und dann würde das auch, und da hätte auch eine Bedeutung beispielsweise dann auch für die Struktur der Stadt, also auch zum Beispiel was Wählerstimmen betrifft, ja. Das ist natürlich dem Bürgermeister sehr, sehr recht, dass hier in Venedig keine Venezianer mehr leben, sondern nur noch Airbnbs betrieben werden, auch, also das eben halt, da ist keiner, der was wählt.
Ja. Ja, es ist eigentlich ironisch, wenn man bedenkt, dass so viele Menschen hier hinkommen und es dann trotzdem an der Infrastruktur mangelt, weil Venedig eine Stadt voller Bahnhofskiosks ist sozusagen. Also diese ganzen kleinen To-Go-Supermärkte, wenn man so möchte. Frei nach Herbert Grönemeyer, der mal gesungen hat, wann ist ein Mann ein Mann? Gibt's ja, können wir auch die Frage stellen, wann ist eine Stadt? Und hier gibt es, wie Sie eben gesagt haben, mehr Gästebetten als Menschen, die hier leben. 33 Millionen Leute jedes Jahr auf 49.000 Menschen. Das ist die Hälfte der Bevölkerung von Italien, die mal eben zu Besuch kommt. Eigentlich unfassbar.
Ich hatte mich im Übrigen auch immer darüber gewundert. Mein erster Gedanke war damals schon, als es so anfing mit dieser Welle mit Airbnb, mit den Ferienwohnungen, dass die Hotels, das ist ja eigentlich kontraproduktiv für die Hotels.
Ja.
Und dann habe ich mich immer gewundert, dass sie nicht irgendwie so richtig so
was dagegen machen.
Ja, was irgendwie darüber sich aufregen oder sich engagieren oder so. Nein, was haben dann die Hotels gemacht? Die haben selber Wohnungen gemietet und die als Airbnb vermietet. Ja. Ne? Also so als Residence.
Ne? Ja, die sparen damit Kosten. Da braucht man kein Personal oder wenig zumindest. Ja. Sprechen wir doch über die viel gelobten und wahnsinnig effektiven, da bin ich mir ganz sicher, Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden sollen. Petra Reschke, meine Damen und Herren, rollt die Augen. Was gibt es denn da zu berichten?
Ja, also angeblich gibt es also sozusagen rein theoretisch ein Gesetz, rein theoretisch wohlgemerkt, dass nicht man in Venedig die Wohnung nicht länger als 120 Tage im Jahr vermieten sollte.
Das ist ja fast nichts.
Ist fast nichts, genau. Und das muss natürlich kontrolliert werden.
Ja.
Und jeder Airbnb oder jede Ferienwohnung sollte über eine Sickergrube verfügen.
Oh, ja, das ist nicht ganz
unwichtig. Aber auch das muss kontrolliert werden.
Ja.
Und das erfolgt aber nicht. Und das ist genau das Problem, weil es einfach zu wenig Leute gibt, um das zu kontrollieren. Also du müsstest dann irgendwie der Gemeindepolizist dann Wohnung für Wohnung kontrollieren. Also das passiert de facto nicht.
Also so ein bisschen wie, jetzt können wir mal ein bisschen selbstreflexiv sein hier in Folge 2 mit dem Eintritt. Klingt schön, aber ist eigentlich nichts.
Genau, das ist also Fake. Ja. Fake, wie immer der Bürgermeister, was alles, was er anpackt, ist Fake.
Ich habe mal in der Vorbereitung mich auch durch Airbnb-Foren geklickt und habe ich einen Beitrag gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man den Usernamen sagen darf. Ich mache es mal nicht. Der stammt von 2017, ist also schon ein bisschen her. Da schreibt jemand, Herrschaftszeiten, was kann ich dafür, dass die Städte so schön sind? Es geht neben Venedig noch in Barcelona, aber deswegen der Plural. Jetzt mache ich mir schon Gedanken, ob ich ein schlechtes Gewissen haben soll und nächstes Mal nicht doch nach Bielefeld fahre. Gut, Bielefeld ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber TouristInnen an sich sind ja durchaus willkommen. Nun, Airbnb ist nicht so eine gute Idee. Warum sollte man auf Airbnb verzichten und was wäre denn eine Alternative?
Nein, also ich finde mal, man soll schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Airbnb mietet. Aus dem einfachen Grunde, weil man damit eben Menschen den Wohnraum wegnimmt. Ja, das ist so.
Ja.
Damit muss man leben, also mit dem schlechten Gewissen. Und ich denke mal, mit ein bisschen Recherche, ich habe das jetzt bei Freundinnen, merke ich das, wenn die nach Venedig kommen, die wohnen ja auch nicht im Airbnb, auch aus dem einfachen Grunde, weil sie wissen, was ich darüber denke.
Dann gibt's Ärger.
Und dann eine kleine Recherche ergibt dann, dass man für einen im Übrigen geringeren Preis, kommt darauf an, wann man kommt, dann eben halt in einem Hotel wohnen kann, in einem kleinen Hotel, ja. Und deswegen, ja, also es geht auch jetzt noch. Ich habe beispielsweise eine Freundin in Palermo, die tatsächlich so ein Airbnb betreibt, wie man sich das vorstellt. Das heißt also, und die macht nichts anderes, also die kümmert sich, also die bringt ihre Touristen, fährt die noch in die Stadt und so weiter. Mhm. Sie kümmert sich darum. Aber dieses ist die absolute Ausnahme.
Mhm.
Und solange man das nicht weiß, würde ich absolut sagen, nee, also da mit dem schlechten Gewissen müsst ihr leben.
Also wenn Airbnb, dann tatsächlich zu Gast bei Leuten, so wie es der ursprüngliche Gedanke mal war. Blicken wir mal in die Zukunft. Gibt es denn Hoffnung dafür, Venedig? Denn in anderen Städten, in New York zum Beispiel, gibt es sehr restriktive Maßnahmen gegen Airbnb. Da darf man das wirklich nur ein paar Tage im Jahr, sonst gibt es richtig Ärger. Wird das in Venedig klappen oder geht das jetzt erstmal so weiter und es wird gemolken, solange Brugnaro Lust drauf hat?
Ich befürchte, dass weiter gemolken wird aus dem einfachen Grunde, weil wir dann eben halt, und damit möchte ich auch auf unsere letzte Folge hinweisen, auf diese Zwangsehe zwischen Venedig und dem Festland, denn viele, viele, viele sogenannte, in Anführungsstrichen, also ich sag mal Fake-Venezianer, die auf dem Festland leben, aber noch die Wohnung von der Tante oder von der Mutter oder von der Schwiegermutter haben und dann eben halt diese Wohnung vermieten, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich da irgendwas ändert. Und das ist die überwiegende Mehrheit, ja. Und das ist das größte Problem nach wie vor. Also insofern da keine richtigen Maßnahmen ergriffen werden, also restriktive Maßnahmen, von denen ja, wie gesagt, die werden ja nicht mal angewendet, die wären ja rein theoretisch da. Sehe ich da überhaupt keine Hoffnung. Und ich kann nur hoffen, dass höchstens bei Wahlen, ja, dass ein Wunder geschieht. Ja.
Ja. Schauen wir mal, wann sind eigentlich die nächsten Wahlen?
25.
25, also leider. Eine Weile müssen wir noch.
Ja.
So viel also zum Thema Airbnb in Venedig. Wenn Sie kommen, kommen Sie gerne, aber vielleicht nicht so. Das war die fünfte Folge unseres Podcasts, Rescis Republik, der Venedig-Podcast. Mein Name ist Christopher Weingart. Und wenn Sie Anmerkungen, Kritik oder Wünsche haben, melden Sie sich gerne. Einerseits unter unseren Socials und es gibt jetzt bald einen Neuzugang, denn unseren Podcast gibt es jetzt einen Monat. Und zur Feier des Jubiläums sozusagen erstellen wir auch einen Instagram-Kanal. Da können wir dann bald unter, ich nehme an, Rescis Republik gefunden werden, wenn er noch frei ist. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich erstelle den morgen auf meiner Fahrt nach Deutschland. Genau, also gerne deine Anmerkungen, Kritik, Wünsche. Frau Resci, wo findet man Sie?
Man findet mich auf meiner Homepage www.petrareski.com. Dann gibt es eben den Newsletter Rescis Republik. Dann gibt es mich auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram unter meinem Namen. Und ich bin sozusagen überall präsent wie Rumpelstilzchen.
Und falls Ihnen positiv und wohlwollend aufgefallen sein mag, dass wir, abgesehen von meiner schamlosen Selbstwerbung vorhin, keine Werbung schalten, das liegt daran, dass, wenn Sie uns unterstützen möchten, Sie das als Ihren Venezianer oder Ihren Venezianerin freiwillig tun können. Alle Infos dazu auch auf der vorhin angesprochenen Website. Und dadurch kann ein Projekt wie dieser Podcast, dadurch kann journalistische Arbeit unterstützt werden. Und damit verabschieden wir uns für heute.
Grazie mille.
Tschüss.